Die Vorlesung das letzte Mal hat einen Auslasser gehabt. Ich habe eine wichtige Seite nicht gezeigt und das hat sich gleich bitter gerächt, nämlich die Seite, die Sie hier sehen, die sich Diskussion nennt. Das ist eine Seite, die dazu geeignet ist, dass Sie etwas dazu schreiben, was hier gesagt worden ist. Und da das nicht immer ganz selbstverständlich und auch interessant und kontrovers sein kann, bietet sich das an, einen Beitrag zu leisten. Sie müssen ein Benutzerkonto erstellen, dann können Sie frei da reinschreiben. Das habe ich das letzte Mal auch nicht gesagt, wenn Ihnen das Layout des Wikis bekannt vorkommt, dann ist das kein Zufall, sondern das hängt damit zusammen, dass das dieselbe Software ist, die in der Wikipedia auch verwendet wird. Das eignet sich relativ gut, was die Wikipedia als Design gemacht hat, auch für unsere Zwecke. In Wikipedia ist es eben so, dass diese Diskussionsseite dazu dient, die Rahmendiskussion und die Rahmenüberlegungen zum Verfassen bestimmter Artikel aufzunehmen. Das heißt, da können Sie in der Wikipedia nachlesen, welche Streitprozesse stattgefunden haben, bis das dann auf der Hauptseite kommt. Für uns wird das ein bisschen uminterpretiert und kann sich, wie gesagt, gut eignen dazu, dass wir Diskussionen, die entweder hier entstehen in der Lehrveranstaltung oder aber im Web selber angesprochen und entwickelt werden, abzuhalten und abzuwickeln. Es hat in früheren Semestern hier sehr interessante und instruktive und weiterführende Bewegungen gegeben. Das ist etwas von dem, was man nicht fordern kann, würde ich sagen. Also man kann verlangen, dass man dabei teilnimmt. Das ist schon möglich. Dann schreibt jeder mal was rein, ein bisschen pflichtschuldig. Ich betrachte das als ein Angebot, in dem man über Dinge spricht, die interessant sind und die sich darum sozusagen von selber ein bisschen aufrechterhalten, so sie denn von einer Gruppe von Leuten gewollt und verfolgt werden. Gut, das habe ich also jetzt nachgeholt. Erinnerung an das letzte Mal. Ich hatte einigermaßen blumenreich beschrieben, wie es 500 Jahre vor Christus in Griechenland bei schön aussehenden und von gutem Charakter geprägten Menschen gelaufen ist, als ein Beispiel des freien Forschungsaustausches, der dazu führt, dass Menschen mit den richtigen Voraussetzungen und die richtigen Voraussetzungen, das füge ich hier ein, es ist Ihnen aber klar, die richtigen Voraussetzungen, von denen wir hier reden, werden schon festgelegt in einer philosophischen Sichtweise von Jamblichus in dem Zusammenhang, von jemandem, der schon drinsteht in der Tradition, der langen Tradition zu diesem Zeitpunkt bereits. Sie sollte dann noch viel länger werden, aber damals war sie auch schon 600 Jahre in etwa, 500, 600 Jahre alt. Also in dieser Tradition drinnen stehend hat diese Story von der Biografie von Pythagoras uns darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Idealbild von philosophischem Leben und philosophischer Weitgereistheit von philosophischem Austausch gibt, das etwas zu tun hat mit einer Nähe zu den Göttern. Sie erinnern sich. Will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Und dieses ganze Themenfeld habe ich so weit gebracht, dass wir genau vor der Türe, vorm Eintritt in die Gegenargumentation gekommen sind, gestanden sind. Und diese Gegenargumentation verbindet sich in der Philosophiegeschichte, das werden Sie überall mal hören, wenn Sie antike Philosophie sozusagen belegen, verbindet sich mit dem Stichwort der Sophisten. Die Sophisten sind meistens Wanderlehrer. Es ist schon mal das interessant, schon rein soziologisch ist es interessant, ein wenig darauf zu achten, während die Hauptstadt der Philosophie im vorsokratischen Bereich war divers. Da gibt es also Thales, wie bekannt, auf der Inselwelt, wie wir bei Pythagoras sehen. Aber die Verdichtung der Philosophie findet dann zunächst mal in Athen statt. Athen als die große Metropole, Handelsmetropole, politische Macht, die den griechischen Bund, den Seebund, den griechischen Seebund gehabt hat, Griechenland gegen die Perser verteidigt hat, eine Zeit lang also extrem hohes politisches Potenzial gehabt hat, zusätzlich, weil wir darüber auch immer wieder reden wollen, ein ausgesprochen glücklicher Umstand ist eingetreten, nämlich sie haben sehr viel Silber gefunden im Einflussbereich von Athen. Das heißt, die Bauten und der Handel sind massiv gefördert worden durch diese Silberfunde. Auf Geld werden wir noch zu sprechen kommen. Und in Athen aber eine Situation, die zunächst mal von Adelsherrschaft, von aristokratischen, sozusagen wohlbetuchten und sozial als die Oberschicht definierten Personen definiert war. Und dann in Athen aber, und das ist der nächste wichtige Punkt, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, aber es ist, glaube ich, ganz entscheidend, sich auch diese sozialpolitischen Überlegungen vor Augen zu führen, dann eine Staatsreform, eine Verfassungsrechtsreform in Griechenland der allergrößten Bedeutung, die dazu führt, dass aus den aristokratisch-monokratischen Verhältnissen etwas wird, was man heutzutage also wirklich als Radikaldemokratie bezeichnen kann an vielen Stellen. Also es ist extra darauf Wert gelegt worden, dass keine Person Ämter und Würden und Einfluss erreichen kann, die der Person gestatten, über längere Zeit hin Macht auszuüben. Die sind alle sind mit Los gewählt und ausgetauscht worden. Und im Justizsystem, und das betrifft uns an der Stelle besonders, im Justizsystem war es so, dass es nicht mehr wie in urtümlichen Zeiten das Recht des Familienvaters oder eines Sippenoberhauptes gegeben hat, sondern es hat per Los gewählte Geschworene gegeben, und zwar 500 an der Zahl, und die haben abgestimmt darüber, wie ein Streitfall zu behandeln ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Art von herkömmlicher Meritokratie, die guten Familien durch den Verfassungswechsel einen ausgesprochen markanten Einbruch in der juridischen und politischen Verantwortung und damit ein spezielles Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, dass man reden lernt, um es einmal so zu sagen. Du musst, also wenn du einen Vorgesetzten hast und das ist der Familienvater oder ist der Onkel vom Familienvater oder sowas, da kannst du schön schauen. Vielleicht, das hilft dir mehr, als dass du mit dem zu diskutieren beginnst. Das gibt es ja noch immer in entsprechenden kleinteiligen Verhältnissen. Gegen die Autorität dieser gewachsenen Form kommt man weniger gut mit Argumenten an. Wenn man aber 500 Leute hat, die letztlich dann ihre Hand erheben müssen und sozusagen sagen müssen, ob du jetzt das Geld zurückgeben musst oder nicht zurückgeben musst oder ob du hingerichtet wirst oder nicht hingerichtet, dann wird schon einigermaßen deutlich, dass es gut ist, seine Sache gut darzustellen. Also um es in einem modernen Ausdruck zu sagen, vollständig anachronistischen Ausdruck zu sagen, die Soft Skills zahlen sich an der Stelle wirklich aus. Und die Frage ist, wo kommen die her, die Soft Skills? Die kommen nicht so sehr, also rein historisch ist es nicht so, dass diese Soft Skills in Athen sozusagen entwickelt worden sind, sondern, da habe ich jetzt begonnen mit meiner kleinen Darstellung, der Situation in Athen. Interessanterweise kommen die Soft Skills eher durch den Import, also durch Wanderlehrer, Trainings, Coaches, kann man sagen, Gorgias, Hippias, Protagoras sind so Leute, wenn sie, es gibt ein sehr instruktives, gut gemachtes, billiges Reklambüchlein, die Sophisten, da lesen sie etwas von den Lebensgeschichten dieser Leute und das ist in Wirklichkeit, finde ich, unglaublich spannend. Ich sage das auch deswegen, weil ich eher spät darauf gekommen bin, also erst vor einigen Jahren, die gewöhnliche Philosophie-Geschichte konditioniert sie dazu, also die ich gehabt habe zumindest, also ist es wieder mal ein bisschen anders, aber ich, also die meine hat mich dazu konditioniert, zu sagen, die Sophisten, das sind diese ein bisschen sozusagen unsicheren und sozusagen demagogischen Gesellen, die wir in der Philosophie nicht haben wollen. Wenn man sich das genauer ansieht, ergibt sich ein komplizierteres Bild. Um Ihnen nur eine kleine Story zu sagen, der, ich glaube, Gorgias war es, kommt nach Athen und sagt, ich stelle mich jetzt hier hin, fragt mich irgendetwas, ich kann auf alles etwas sagen. Unerhört irgendwo. Die Rolle, die der Gorgias da gehabt hat, muss ich sagen, ist ja durchaus heute eine Rolle, die in der Philosophie noch immer wahrgenommen wird, allerdings mit einem ehrwürdigeren Hut. Wenn man sich manche philosophischen Vorgänge ansieht, dann kriegt man schon den Eindruck, was immer in der Welt passiert, ein Philosoph ist da und sagt etwas dazu, ohne dass so deutlich ist, auf welcher Basis das geschieht. Hier sind wir schon in einem sehr spannenden, dichten Bereich, auf den wir noch weiter kommen werden. Was ich jetzt nur sagen will, ist, diese Wanderlehrer, diese Sophisten kommen nach Athen und sagen, wir lehren euch argumentieren. Ihr braucht, und offensichtlich ist das eine historische Konstellation gewesen, dass eine in der Wurzel noch immer meritokratische Gesellschaft einen hohen Bedarf gehabt hat nach Rhetoriktraining, nach dieser Art sozusagen von Fähigkeiten und dass das angeboten worden ist. Und wie hängt das jetzt alles mit der Frage der Bildung und der Paideia zusammen? Was ich nicht gesagt habe, wissen Sie vielleicht sowieso, aber nur mal in Klammer. Paideia, dieses Wort kommt vom griechischen Pais. Pais ist das Kind. Ist die Sorge um das Kind, die Aufzucht, das will man heute nicht mehr sagen, aber so ist ein bisschen ähnlich von der Art und Weise, die sachgerechte Pflege des Lebens des Kindes, um das Kind in die richtige Richtung zu bringen. Also diese meritokratische Gesellschaft, die der Auffassung war, diejenigen, die die Paideia haben, mit denen verhält es sich so, wie mit dem, was wir das vergangene Mal gehört haben. Die haben relativ reiche Eltern und die Eltern stiften einen Tempel und schicken die Kinder auf die Schule und schicken die Kinder nach Ägypten, um bei weisen Menschen zu lernen. Und das ist das, was man braucht, um in der Gesellschaft Gewicht zu haben. Und das sind die Leute, die damals gesagt haben und möglicherweise, ja, die damals gesagt haben, heute sind es andere, aber das sind die Leute, die damals gesagt haben, Bildung ist nicht bezahlbar. Bildung ist nicht käuflich, Bildung hat man oder hat man nicht. Bildung hat man, wenn man die Qualitäten hat, die wir gehört haben von Pythagoras. Nun haben wir das letzte Mal schon diskutiert, dass zu den Qualitäten, die man da hat, die man hat oder nicht hat, halt auch eine Möglichkeit gehört, dass man den Unterricht bezahlt bekommt und dass man sozusagen sozial ein gewisses Standing hat, um in den Prozess eintreten zu können. Aber das ist für diese Gruppe von Leuten selbstverständlich. Das ist ein Merkmal, ein bisschen so, du gehörst eben zu dieser Schicht und wenn du in dieser Schicht bist, dann bist du dafür geeignet. Und das zu dieser Schicht gehören, so zu sprechen. Und so zu sprechen heißt an der Stelle, also ich denk da immer an das großbritannische Vorbild, nicht? In Großbritannien ist es zu nicht unerheblichem Teil, glaube ich, noch immer so, dass es wichtig ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Das kann man auch lernen, aber dieses So-Sprechen ist in einem Sinn ein Indikator für eine Persönlichkeitshaltung, für eine Anverwandlung einer Person auf einen hohen sozialen Standard. Und diese Anverwandlung, das musst du können. Und das zu können, da gibt es vielleicht welche, die da hineinrutschen und die das schaffen, aber du kannst nicht sagen, ich zahle 1000 Euro und jetzt spreche ich anders. Ne? Du musst das durch deinen Körper gehen lassen. Das ist eine Form der Indoktrination, die man nicht erledigen kann durch Ablieferung eines Geldbetrages. Und unter dieser Hinsicht ist von dieser Gruppe gesagt worden, Bildung, so wie wir das haben wollen, ist nicht etwas Käufliches. Und das, was die Sophisten dagegen gehalten haben, ist zu sagen, aber nein, wir kaufen es, wir verkaufen es. Es lässt sich Bildung kaufen, denn alles das, was ich gesagt habe, ist vielleicht schön und gut als ein sozusagen allgemeine Rahmenbedingung von Leuten, die sehr verdienstvoll sein mögen und so weiter, aber in unserer Gesellschaft, die viel konfuser ist, die ganz andere Bedingungen braucht, um erfolgreich sein zu können, in unserer Gesellschaft können wir nicht davon ausgehen, dass unsere Firmen, ich sage es mal auch wiederum anachronistisch, wir können uns nicht darauf einlassen, dass unsere großen Firmen von den Söhnen von Adeligen geführt werden. Ja? Also ein Herr von Welsbach ist natürlich schon ein Von. Und es gibt noch immer ein gewisses Flair, das sich dabei umgibt. Aber eine halbwegs ausdifferenzierte Gesellschaft wird nicht damit erfolgreich werden, dass die Söhne und Töchter der verdienten ehemaligen Oberschicht jetzt die Wirtschaft führen. Das wird so nicht gehen. Und die Frage ist natürlich, wie kriegt man jetzt die Kompetenz zustande, in einer solchen Gesellschaft politische Einfluss, politische Macht zu haben? Wie kriegt man die Bildung, die notwendig ist, damit Kinder eingeschult werden in die Aufgabe der Gesellschaft, produktiv und kommunikativ zu werden? Wie kriegt man die hin, wenn diese ersten restriktiven Bedingungen nicht gilt? Und die Antwort der Sophisten war, naja, wenn du ein bisschen Geld hast, aber nicht von einer reichen Familie, dann komm zu uns.
Also Sie sehen die Sophisten als einen Multiplikator, die Bildung in eine breitere Schicht
rein. Ich beschreibe das so. Ich muss allerdings dazu sagen, mir ist klar und Ihnen auch wahrscheinlich, dass an der Stelle natürlich die Debatte darum geht, was der Bildungsbegriff ist, ne? Was Bildung ist. Ich sehe tatsächlich die Sophisten als jemanden, der diese Art von Fertigkeiten, die man so per Geburt gehabt hat oder sozusagen per gute, wie sagt man, Elternstube, nicht? Nein, Kinderstube, so, nicht, nicht Eltern, per gute Kinderstube gehabt hat, nicht? Dass man diese Qualitäten verbreitet. Und der kontroverse Punkt ist jetzt, lässt sich das verbreiten erstens und zweitens lässt sich es über Geld verbreiten. Und das sind zwei entscheidend wichtige Fragen, die man allerdings auch trennen muss natürlich. Die eine Sache ist, dass man diskutieren kann, ob die Fähigkeit, gottähnlich zu werden, um es schlaglichtartig zu sagen, und diese Fähigkeit, das Beste in sich zu finden oder so, ob das nur für die Leute gilt, die ganz besondere Gurus sind, oder ob man das verallgemeinern kann, ob man das für die ganze Bevölkerung verallgemeinern kann, diese Form von Entwicklung. Und das Zweite ist, ob das Geld, ob sozusagen zusätzlich eingesetztes Geld hilft dabei. Wir haben in dieser Situation, ich will Sie darauf aufmerksam machen, absolut noch immer dasselbe Problem heute. Die Frage nach dem freien Hochschulzugang ist nichts anderes als eine weitere Variante der vielen sozusagen unzähligen Varianten, die irgendwo da dazwischen ist und auch sozusagen in der Argumentation, in der Diskussion, die irgendwie dazwischen liegt, dass man sagt, Menschen sind wir alle und genauso wie wir ein Recht darauf haben, dass uns geholfen wird, wenn wir uns den Fuß verstaucht haben, haben wir ein Recht darauf, dass wir die besten Bedingungen zum Wachstum unserer Persönlichkeit kriegen. Das nennt sich dann Recht auf Bildung, Menschenrecht auf Bildung und gilt für alle Personen. Ebenfalls unter Bedingungen, die noch sozial ungleich sind und die etwas mit der Kinderstube und so weiter zu tun haben, und unter der Bedingung der zweiten Frage, dass man sagt, okay, investieren wir mehr in den Bildungsbereich, stecken wir da Geld rein, und wenn wir, je mehr Geld wir reinstecken, desto besser werden unsere Resultate sein, zum Beispiel. Wenn wir allen Leuten, allen Studierenden, allen sozusagen 18-Jährigen oder so die Möglichkeit geben, eine höhere Bildung zu machen, das kostet natürlich was, aber dann werden die auch gebildeter werden. Ich unterbreche mich an der Stelle. Das sind die Sachen, über die ich auch ganz gerne im Wiki diskutieren würde. Und, ja?
Kann man sagen, dass die Sophisten verarmte Adelige waren, jetzt ihr Wissen da verkaufen müssen?
Die kamen eben von außen. Die waren, die sind möglicherweise in den Kolonien aus Syrakus irgendwo auch mal Adelige gewesen. Verarmt, also ich weiß das jetzt im Einzelnen nicht, aber ich nehme mal an, es waren keine etablierten Adeligen, weil was hat ein etablierter Adeliger? Ein Grundbesitz, was tut er? Der sitzt dort er führt an der Stelle das Regime. Jemand, der unterwegs ist, auf der Suche nach einem Publikum, um seine Fähigkeiten verkaufen zu können, ist also sicher nicht aus dieser Gruppe oder ist rausgefallen aus der Gruppe. Ne? Das waren jetzt alles Vorbedingungen dafür, dass ich Ihnen einen Text aus der sophistischen Tradition hierher projiziere. Das ist ein qualitativ etwas schleißiger Text. Das ist auch einmal ganz schön, Sachen zu sehen, die nicht im hohen Niveau der Reflexion sind, den wir, das wir von Platon zum Beispiel erkennen. Es gibt von den Sophisten, es gibt ein paar Traktate von den Sophisten, also die First-Class-Sophisten sind auch durchaus lesenswert zum Teil und interessant. Das ist einer, der ist, wie gesagt, ein bisschen fetzig, aber für die Zwecke, die ich hier verfolge, reicht das ziemlich, nicht nur reicht, sondern ist es vielleicht sogar noch besser. Das ist ein Kompilat aus verschiedenen, vermutlich Notizen, Vortragsnotizen oder Schulnotizen oder sowas ähnliches, einer sophistischen Situation. Und das sechste Kapitel, die Soilogoi heißt zwei Ansichten, ganz allgemein. Das ist sozusagen der Name, unter dem dieses Buch überliefert ist. Und im sechsten Kapitel geht's los. Und es wird gesagt, es wird eine Rede geführt, die weder wahr noch neu ist, nämlich die, dass Weisheit und Tüchtigkeit weder lehrbar noch erlernbar seien. Das ist, wie ich Ihnen jetzt deutlich gemacht habe, so ein bisschen die Schutzbehauptung einer Aristokratenschicht und liegt eben in der Logik, die dargestellt wurde. Und jetzt kommen die Beweise dafür, diese Beweise, die sozusagen kursiert sind. Die Leute haben natürlich diskutiert darüber und wir werden zu Platon kommen. Und Platon ist sozusagen hoch brisant nachzulesen, wie sich dieses Verhältnis darstellt. Die Beweise, die jetzt für die Unlehrbarkeit der Weisheit und Tüchtigkeit gebracht werden, sind die folgenden. Ich sage dazu Tüchtigkeit, also Weisheit ist Sophia, das heißt, da haben sie die Philosophie drinnen, also das ist eine, sagen wir mal, geistige Überlegenheit und Tüchtigkeit ist Arete und Arete ist das, was der Achilles hat. Das Arete ist sozusagen die paradigmatische Adelstugend, gestanden sagt man nicht, was sagt man, also ein edel ist das, eine edle Gestalt, eine edle Persönlichkeit, wo Adel eben herkommt. Das ist Arete. Um diese Sachen geht es da. Und was sind jetzt die Argumente, dass das nicht übertragbar ist sozusagen? Erstens, das geht doch gar nicht, dass man selber, dass man jemandem etwas gibt, was man hat, und dann hat man es noch selber. Das heißt, dass es unmöglich sei, etwas selbst noch zu besitzen, wenn man es einem anderen übergeben hat. Wenn ich dir etwas übergebe, nämlich die Arete, die Tüchtigkeit, die Weisheit, dann, nachdem ich dir das gegeben habe, habe ich es doch nicht mehr. Ein brillantes Argument, vor allem wenn man im Auge behält, das, worauf wir am Ende kommen werden, die gegenwärtige Diskussion noch immer oder erneut eigentlich in dieser Situation mit dem Begriff der rivalisierenden und nicht rivalisierenden Güter operiert. Ich greife ein bisschen vor. rivalisierende Güter sind Schlüsselbund, Uhr und solche Dinge oder Äpfel. Wenn ich sie ihnen gebe, dann fehlen sie mir. Nicht rivalisierende Güter sind Güter, die kann ich benutzen, ohne dass ich es dem anderen wegnehme. Also zum Beispiel ein Fernsehprogramm. Oder traditioneller ist sowas wie zum Beispiel eine Lawinenverbauung, also eine Lawinenschutzverbauung. Sie kommen in den Genuss der Lawinenschutzverbauung, ohne dass Sie jemandem was wegnehmen, der ebenfalls sich in der Gegend aufhält und auch in den Genuss der Lawinenschutzverbauung kommt. Leuchttürme, gibt viele solche Sachen. Es gibt also Güter, die, wenn man sie jemanden mitteilt, von einem selber nicht mehr beansprucht werden können. Es gibt Güter, wenn man sie mitteilt, dann bleiben sie einem noch immer selber. Und das ist ein Diskussionszusammenhang, der hier schon angesprochen wird, allerdings ein bisschen, also sozusagen auf eine bisschen tatsächlich einfältige Art und Weise. Sollte das jemand einmal gesagt haben, dann ist die Antwort auf dieses Argument der Nichtlernbarkeit ziemlich eklatant. Das ist die dritte Zeile. Ein anderer lautet, nämlich ein Beweis für die Unlehrbarkeit, dass wenn Weisheit und Tugend lehrbar wären, es anerkannte Lehrer dafür gäbe, wie es solche der Musik gibt. Und wir können uns also leicht einigen, wer die besten Musiklehrer sind, aber wir können uns nicht gut einigen, wer die Lehrer der Tüchtigkeit, der Arete sind. Darum geht das nicht. Dritter, dass die Weisen Männer von Hellas dann ihren Kindern und Freunden die Weisheit gelehrt hätten. Das ist wiederum ein Argument, das tatsächlich beim Platon vorkommt, wo zitiert wird und diskutiert wird, dass man ja doch wohl feststellen muss, dass die Kinder von ausgesprochen berühmten, begabten und gebildeten Personen hin und wieder doch ziemliche Taugenichtse sind. Und von daher geschlossen wird, dass den Eltern, obwohl sie das Beste versucht haben, offensichtlich nicht gelungen ist, die Kinder zu Empfängern, Empfängerinnen der Arete zu machen. Viertens, dass schon manche, die bei Sophisten in die Lehre gingen, keinen Nutzen daraus zogen. Ein fünfter, dass aus vielen, die keinen Umgang mit Sophisten hatten, respektable Leute geworden sind. Das heißt, einerseits die Sophisten haben keine Erfolgsgarantie und andererseits die Leute, die Erfolg haben, waren nicht unbedingt bei den Sophisten. Also es ist weder notwendig noch hinreichend, bei den Sophisten zu sein. Das Niveau, auf dem sich da die Auseinandersetzung bewegt, ist, lasse ich Ihrem Urteil über. Das können Sie sich selber ansehen, das gehe ich jetzt nicht besonders durch. Also um kurz was über das Niveau zu sagen, zu der Frage, die weisen Männer haben ihre Kinder die Weisheit nicht gelehrt. Er sagt, es gibt aber doch durchaus Gegenbeispiele. Ein berühmter Skulpteur, der Polyklet, dem ist es tatsächlich gelungen, seine Söhne das zu lehren. Und das ist also ein Hinweis darauf, dass das geht. Ich lasse es einmal da dabei und gehe damit einen weiten Sprung in die Gegenwart. Ich rufe in Erinnerung, das, was ich auf dieser Wiki-Seite mache, ist so ein allgemeiner Rahmen, der einmal von ganz hinten bis ganz nach vorne geht, damit Sie sehen, was das überhaupt für ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen. Im nächsten Durchgang, das habe ich das letzte Mal schon angekündigt, gehe ich dann an der Stelle wo wir jetzt sind, nämlich in der Diskussion um die Sophisten und die Philosophen, sprich Aristoteles und Platon, gehe ich dann ein bisschen genauer ins Detail. Verabschiede mich mal kurz von hier und gehe zu diesem Herrn hier. Wollen Sie vorher noch was bemerken? Diesen Herrn entnehme ich, wie hier steht, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 2. Oktober. Und er heißt Wurang, soviel ich mich jetzt erinnere. Und das ist ein Interview mit ihm, sehr prominent aufgemacht, das für meine Zwecke sehr schön die gegenwärtige Situation des Bildungsbegriffes darstellt. Also mir ist es ist nicht umsonst, dass das hier ein Türke ist, weil die soziale Situation in einem, sagen wir mal, österreichisch-einheimischen Zustand ist ein bisschen vielschichtig und muss sozusagen sehr genau differenziert werden. Und da gibt es Zeitphasen, in denen bestimmte Aussagen richtig und andere verwerflich sind, auf die ich nicht eingehen will. In dem Moment, in dem wir einen Türken haben, der noch immer gebrochen Deutsch spricht, obwohl er 40 Jahre in Deutschland ist und der also aus der Türkei vor 40 Jahren als Kohlearbeiter ins Ruhrgebiet gekommen ist, zeigt sich in einer gewissen Massivität ein Problem, das in abgestufter Form in der Bildungsdebatte noch immer eine Rolle spielt, nämlich, um es mal kurz zu sagen, dass es eine ganz charakteristische Einschätzung des Bildungsbegriffs gibt. Und da sind wir wieder bei der Frage, welche Bildung ist da gemeint. Und diese Einschätzung, charakteristische Einschätzung der Bildung ist die, dass er gefragt wird, warum seine Frau, er spricht gebrochen Deutsch, seine Frau praktisch gar nicht, warum sind die nicht in der Lage gewesen, in 40 Jahren sich in Deutschland anzufreunden mit der deutschen Sprache. Meine Frau war die ganzen Jahre zu Hause, um die vier Kinder zu versorgen, nicht arbeiten gegangen, hat sich darum gesorgt, dass die Kinder morgens frühzeitig aufstehen. Sie hat ihnen Frühstück mitgegeben, ihre Schultaschen kontrolliert. Wir wollten immer, dass die Kinder eine gute Bildung bekommen. Das ist der Schlag, das ist natürlich jetzt der Punkt. Was wollte er? Sie wollte, dass die Kinder eine gute Bildung bekommen. Das heißt, dass die Kinder in die Schule gehen und dort etwas lernen. Und das braucht Einsatz bis dorthin, dass man verzichtet auf Geld der Frau, wenn sie arbeiten geht, dass man in die Zukunft der Kinder investiert, damit sie Bildung bekommen. Warum? Ich wollte nicht, dass sie Bergarbeiter werden, Straßenkehrer oder eine schlechte, harte Arbeit bekommen. Sie sollen eine gute Arbeit bekommen. Bildung ist am Anfang schwer, aber später kommt ein guter Beruf. Viele meiner türkischen Kollegen haben immer gesagt, die Kinder sollen nicht so lange zur Schule gehen, sondern schnell Geld verdienen. Ich habe immer gesagt, Geld ist nicht so wichtig, Bildung macht reich, ich liebe Bildung. Bildung macht reich. So, jetzt sagen wir mal, ist das kaufbar oder nicht kaufbar? Ist das ein Geldwert oder ist das nicht ein Geldwert? Das ist sozusagen die Frage, die dahinter steht. Wie macht Bildung reich? Es gibt eine völlig gerade Antwort darauf, sozusagen eine zynische, also das ist an der Stelle nicht zynisch, aber wie der Herr Wurall sagt, ist es nicht zynisch, aber man könnte darauf zynische Schlüsse ziehen, indem man sagt, ja sicher, Bildung macht reich, man kriegt einen Beruf, der einfach besser bezahlt ist. Darum zahlt sich das aus und darum ist es auch ist es sozusagen auch bewährt und empfehlenswert, kurz mal etwas auf etwas zu verzichten. Und das gilt von sozusagen vom Bottom up, das gilt für die ganze, gilt für die Gesellschaft allgemein. Und das ist ja statistisch noch im Moment bestätigt, dass Studierende mit einem Abschluss, also Menschen, die in Österreich studieren, einen akademischen Abschluss haben, weniger leicht arbeitslos werden, bessere Möglichkeiten haben, sich umzuorientieren, an dieser Stelle Fertigkeiten und Qualifikationen reicht haben, die ihnen einen Vorsprung geben. Das ist das eine. Das zweite ist aber etwas, Wural steht eh da. Und das zweite ist etwas, da hat es mir auch ein bisschen die Rede verschlagen, aus diesem Interview. Und das ist interessant, das ist sozusagen in einem gewissen Sinn, ist das die Inversion dessen, was wir festgestellt haben bei Pythagoras und seinem Vater. Beim Pythagoras und seinem Vater hatten wir festgestellt, okay, du brauchst eine glückliche Schiffsreise und brauchst ein bisschen Basiskapital, damit du jemanden, einen Sohn in diese Bildungssituation reinbringen kannst. Hier haben wir das andere, der hat kein Basiskapital, der hat sozusagen als das Basiskapital sein eigenes Leben und das seiner Frau investiert, damit die Kinder eine Bildung bekommen. Und was ist das Ergebnis? Bildung macht reicht, okay, aber nach seinen eigenen Worten ist das Ergebnis etwas Höheres. Und das kommt im nächsten, da kommt in der nächsten Antwort. Sind Ihre Kinder erfolgreich? Ja, sehr. Jetzt sagt er aber nicht, sie verdienen so und so viel, sondern 3 Kinder haben Abitur, 2 haben studiert, 3 Enkelkinder sind schon auf dem Gymnasium in Castrop-Rauxel. Da kennt man jetzt den Namen Wural. Also es gibt Qualitäten, die ihm wichtiger sind. Also es ist in Ordnung, dass die Kinder Geld verdienen, aber das ist der Name Wural in Castrop-Rauxel jetzt in diesen Schichten bekannt ist, das führt jetzt wieder, das führt sozusagen in den Bereich der, der Adeligkeit. Nicht? Das ist das Wohlgeboren dann wieder. Es ist also ein Prozess, wo aus dem aus der Fremde kommenden, bei Null anfangenden, ein Prozess, eine Person, eine Familiengeschichte wird, die nun plötzlich einen guten Ruf hat. Und diesen guten Ruf, den man sich nicht kaufen kann, der auf diese Art und Weise zustande kommt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Bildungsproblems in dem Zusammenhang.
Genau das Kontrastprogramm dazu habe ich heute im Radio gehört. Da hat, ich habe seinen Namen vergessen, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, einer ein Buch herausgegeben und der meint, in der Schule lernt man unwichtige Sachen, weil das mit den Dinosauriern und so, das bringt den Kindern nichts. Sie sollen lernen, wie man Geld verdient. Also der Bildung ist gleich Geld. Genau das Gegenteil. Er hat ein ganzes Buch drüber geschrieben.
Da gibt es mehrere, glaube ich. Ja.
Es könnte auch sein, dass der Türke, der interviewt worden ist, ein guter Moslem ist.
Ist auch.
Und ein Moslem, ist auch. Für den ist gut ein hohes...
Habe ich nichts da drinnen in dem Interview. Er sagt es noch extra. Er ist ein gläubiger Moslem. Ja. Ja, wenn die Kinder vom Herrn Wural nicht nur das Gymnasium absolviert haben, sondern auch an die Universität kommen, dann sind sie konfrontiert mit einer Institution, die als eine solche garantierte Bildungsinstitution sozusagen auftritt und die seit langer, langer Zeit so organisiert ist, dass, dass der Staat an die sozusagen das massive, den massiven Beitrag finanziellerweise zu den zu diesen Vorgängen, zu der akademischen Karriere beisteuert. Die Logik dahinter muss ich Ihnen nicht extra ausbuchstabieren. Ein Staat ab dem neuzeitlichen Verständnis braucht Fachexpertinnen und Experten, um produktiv zu werden, um Reichtum zu erzeugen. Diese Expertinnen kriegt man im sozusagen im ersten und zweiten Bildungsstufe kriegt man die nicht hin. Da gehört es sonst eine Spezialausbildung. Diese Expertinnen können sehr unterschiedlich sein. Das sind Expertinnen im klassischen Sinn, im juridischen Bereich, im medizinischen Bereich, im theologischen Bereich, im historischen Bereich. Das hat sich natürlich dann ausdifferenziert. Alle die Dinge, die mit Technik und Naturwissenschaften zu tun haben. Das heißt, es war an der Stelle relativ konsensuell, dass es ein Staatszweck ist, Geld dazu zur Verfügung zu stellen, dass die nächste Generation die Kompetenzen erhält, die der Staat selber braucht, um zu überleben und zu florieren. Und das ist quasi in der Neuzeit eine Sache, wo gesagt worden ist, okay, das können wir zwar nicht garantieren, aber es ist uns klar, das kostet etwas und dieses Geld investieren wir da hinein. Nun ist dies, und das ist sozusagen abschaubar gewesen, das habe ich das letzte Mal schon angedeutet, das hat sich irgendwie gerechnet in einer Situation, und da sind wir nicht so anders als in der griechischen Polis, in einer Situation, wo von einem Jahrgang so etwa 8-9% der Abiturientinnen, die sozusagen in die Universitäten gegangen sind, dort waren sie unter sich, plus minus, es gab natürlich Aufsteigerinnen, aber diese 9% waren noch eine klare meritokratische und einsehbare, sozusagen überschaubare Gruppe und hatten an der Universität Verhältnisse, die sie, die geprägt waren von Lehrenden, die ebenfalls aus ihrer Gruppe gekommen sind und die geprägt waren davon, dass sie gewusst haben, in dem Moment, in dem wir an die Uni gehen, haben wir es irgendwie geschafft. Wir werden an der Stelle entsprechend ernst genommen. Wir kriegen einen Abschluss und dann haben wir im weiteren Leben bessere Aussichten. Dieses Equilibrium ist in Frage gestellt. Ganz simpel, um eine kleine Story von gestern am Nachmittag aus dem Senat zu erzählen. Das ist natürlich eine Sache, die immer schon geht, aber jetzt ist sie, also geht schon, ist schon sehr, sehr lange das Problem, aber ich gebe Ihnen kurz eine sozusagen eine kurze Einsicht. Die Universität Wien hat nach dem neuen Hochschulgesetz ein Budget, ein Globalbudget, das reicht, das sind immer 3 Jahre, die das verrechnet wird, das reicht bis 2012, da wissen wir es noch, dann muss das nächste 3-Jahres-Budget für die Universitäten Österreichs ausgehandelt werden und das Ministerium sagt zunächst einmal, wir haben kein Geld, wir müssen sparen, da kommt nichts mehr dazu. Wenn nichts dazu kommt von 2013 bis 2015, müssen trotzdem die gestiegenen Mieten, die gestiegenen Löhne, die gestiegenen Energiekosten gezahlt werden und es gehen ungefähr, also pro Jahr 25, 30 bis 40 Millionen Euro gehen einfach verloren aus dem Universitätsbudget durch gesetzlich notwendige, unbedingt zu erfüllende Verpflichtungen, sodass der Sparauftrag der an die Universitäten für diese 3 Jahre heißt, dass also Millionen von Euro jedes Jahr weniger für die Bildung eingesetzt werden. Und das ist sozusagen ein greifbarer Hinweis darauf, an der speziellen Stelle, dass es umstritten ist, dass der Staat in Bildung investiert. Und der Grund lässt sich natürlich jetzt auch nochmal ausweiten. Es gibt auf der einen Seite dieser Anstieg, der große Anstieg der Studierenden, eine höhere Anzahl der Jahrgangskohorte soll studieren. Wir wollen so auf 25-30% hinaus kommen, damit eine Situation, in der die Universität Wien 90.000 Studierende haben wird, in diesem Studienjahr unbedingt, in etwa. Aber das Geld wird nicht mehr. Es wird an dieser Stelle sozusagen eng. Es ist vollständig verständlich, dass die Studierenden, die jetzt nach dem Ruf von Bildung, ich liebe Bildung, ich will an dieser Stelle weitergehen, in das System eingestiegen sind, dass diese Studierenden sich einigermaßen verblüfft fragen, was ist denn da? Es steht immer weniger Geld für uns zur Verfügung, wir werden immer schlechter betreut und an der Stelle auch zu Protestformen greifen. Das ist sozusagen der allgemeine Rahmen, das ist das Präludium zu dem, was jetzt hier kommt. Und in dieser Situation werden die Universitäten per Gesetz und vom Ministerium darauf aufmerksam gemacht, dass sie eben Strukturanpassungen zu leisten haben. Das heißt, dass die schöne Bildung in dem Sinn, es gibt so und so viele Fächer, diese Fächer kann man alle studieren, diese Fächer werden alle betreut von uns, dass das vielleicht ein bisschen hypertroph und redundant ist, dass wir Studien möglicherweise nicht mehr finanzieren können und dass wir uns, wie es jetzt die Universitäten Geld von der Wirtschaft holen sollen, die Private-Public Partnerships. Warum soll der Staat für alles verantwortlich sein? Wir kennen das, weniger Staat, mehr privat. Und die Aufgabe an die Universitäten ist, verlasst euch doch nicht so sehr auf das, was da kommt, macht eure eigenen Explorationen, holt euch das Geld von Wirtschaft, zum Beispiel aus der Wirtschaft. Ich bin sozusagen da immer so ein bisschen mit einem Auge dran, wie das geht, und da ist es mir vergangene Woche aufgefallen, dass es im Veranstaltungskalender der Universität Wien, und das ist nun sozusagen kein kleiner Punkt, sondern das ist das, wo alle Veranstaltungen der Universität Wien ständig aktuell zur Verfügung stehen. Und jetzt nicht als ein Plugin, sondern eingebaut in diesen Seitenrahmen hier, die Werbung von Austria Trend, Sommer in den Hotels und Resorts, exklusive Urlaubsangebote nur für Sie, sozusagen zu finden ist. Ein kleiner, Sie können es sich sozusagen dann anschauen, ich habe Ihnen den Link gegeben. Ein kleiner Wermutstropfen dieser Werbung ist, dass sie schon über eine halbe Woche abgelaufen war, als sie dort gewesen ist. Aber in jedem Fall schien es mir ein sehr auffälliges, eine Konstellation, ein Signal dafür, dass wir in dieser Situation sind, sozusagen ökonomisch, Ökonomie und Bildung vertreten wollen. Und eine bestimmte Sache, ich habe das in das Blog geschrieben, es hat 3 Tage gebraucht, als war die Werbung weg. Wenn Sie jetzt auf den Veranstaltungskalender gehen, dann finden Sie das nicht mehr. Also da gibt es noch ein bisschen, also zumindest jemand, der nicht anecken wird oder will. Was aber, und ich hatte das Ganze nicht einmal gespeichert. Ich habe nicht einmal das, was dahinter, wenn man nämlich auf das Ding klickt, dann kriegt man einen Werbefolder und den hatte ich nicht einmal gespeichert. Da haben wir gedacht, hätte ich doch speichern sollen, jetzt ist das alles fort. Ist aber nicht der Fall, ist alles noch vorhanden, man muss nur die Adresse kennen. Und dieser Werbefolder, den Sie kriegen, wenn Sie damals drauf geklickt hätten, Hier können Sie ihn noch im Original sehen, der schaut eben so aus. Sie haben, das sind die exklusiven Dinge im Astoria, also im Astoria in Wien, Anatol in Wien und so. Astoria kostet nur 167 pro Person und Nacht. Ist ja in Ordnung, aber das, was mich an der Stelle doch beschäftigt hat, ist dieses Ding hier oben. Universität Wien und Austria Trends, gleichberechtigt im Kopf dieser Broschüre. Ja. Also das, muss ich sagen, geht einen Schritt zu weit.
Bitte, das, Entschuldigung, ich verstehe Ihre Aufregung, aber es ist eigentlich harmlos, weil es gibt ja andere Dinge. Es gibt genmanipulierte Pflanzen, die Forschung wird bezahlt von der Firma.
Völlig richtig.
Und wer dagegen was schreibt und dort beschäftigt, die fliegt.
So ist es. So ist es, ja.
Ja, also ja. Ich meine, stell mir vor, es würde da eine, für Sie war vielleicht interessant, so neoliberalistische oder kommunistische Einschaltung und sagt, wir beherrschen da die Philosophie und wer da nicht mitspielt, der fliegt. Bitte, in der Vergangenheit haben wir es in Geschichte gehabt, wir haben bis in die 80er Jahre noch eine alte Zeit gehabt und kein anderer ist weitergekommen.
Ich gebe Ihnen ganz recht, ich wähle das, weil es vergleichsweise eine kleine Spielzeugsituation ist. Ich reg mich nicht wahnsinnig auf darüber, ich nehme es sozusagen zum Anlass, darüber sich Gedanken zu machen, wofür das steht, ja, was an dieser Stelle steht. Weil ich weiß mittlerweile, also das weiß ich schon, dass wenn man in einer normalen Firma ist, dann achtet man sehr, was da auf dem Briefkopf drauf ist. Ja. Das ist etwas, das kann man nicht einfach fälschen, da hat man darauf, das ist natürlich Identifikation. Mittel. Da gibt es einen Imagefilm, da gibt es Logos, da gibt es eine Präsenz und für eine Firma ist einfach notwendig, dass sie erkannt wird, mit wem sie zusammen gesehen wird. Alle diese Dinge sind ganz selbstverständlich. Was mich an der Stelle sozusagen fasziniert ist, die Universität Wien, die wird natürlich auch, ja, also zunächst einmal, sie wird natürlich auch erkannt, ja. Die Universität Wien wird erkannt und es gibt sozusagen so, na, wo war ich da jetzt? Es gibt diese, um da, was ein Freund gemacht hat, es gibt sozusagen diese visuell eindrucksvolle Fassade der Universität Wien, die natürlich auch funktioniert nach Gesetzen von Public Relation. Die Public-Relation-Gesetze, die da dahinter sind, im klassischen Sinn, sind die Public-Relation-Gesetze der Ringstraße. Nicht? Die Ringstraße als die Jubelmeile für die österreichische Staatsbewusstheit. Alle der Reihe nach aufgefadelt, alles was schön und gut ist und wofür es sich lohnt, Österreicher und Österreicherin zu sein. Das hat ja einen starken Aspekt von Werbung. Aber das ist eine Werbung, die man sich an der Stelle noch geleistet hat. Man hat sich sozusagen die Investition in die symbolischen Formen hat man sich an der Stelle geleistet. Im Moment, und ich sage das jetzt deswegen, weil wir hängen noch immer, auch wenn ich so etwas auf meinem Blog tue, dann partizipiere ich an diesem Werbeeffekt. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Also ich mache jetzt da keine Rede gegen Gesetzlichkeiten von Wirtschaft und Publizität und sowas ähnliches. Das will ich genau nicht machen. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, dass normalerweise Firmen sehr heikel sind dabei, in welcher Gesellschaft sie sich zeigen. Das scheint mir nicht sehr heikel zu sein. Also das ist etwas, wo man sehr leicht in die Situation kommt, auch Renommee zu verspielen. Und die Frage allgemein ergibt sich natürlich, wenn ich Ihr Beispiel jetzt einmal aufnehme, um das ein bisschen fortzuführen, es ergibt sich natürlich die Frage, wie viel ist, und da bin ich jetzt beim freien Forschungsaustausch, das geht ja, das was Sie sagen, ich rede über Bildung, aber im Hinblick auf freien Forschungsaustausch, aber Ihr Beispiel geht genau zum freien Forschungsaustausch, wie viel ist kognitive Leistung wert, bezogen auf, im Hinblick auf die Frage, ist das unter Kontrolle, gehört das einer Firma oder ist das ein freier Forschungsaustausch? Wie sehr vertraue ich einer Forschungsinstitution von Böhringer oder von BASF oder sowas ähnliches, wenn mir die in einer Firmenbroschüre, gesponsert von der Firma, schreiben, sie sind jetzt draufgekommen, dieses Medikament ist so gut. Und wie unterscheidet sich vom Renommee, das diese Art von Mitteilung hat, das Renommee einer unabhängigen Universitätsuntersuchung? Das ist, da gibt es angebbare Unterschiede, da gibt es sozusagen vertrauenswertere und weniger vertrauenswerte Geschichten. Und wovon ich rede, klarerweise, ist, dass diese Situation dabei ist, auch immer mehr zu verschwimmen, in dem Maße, in dem die Finanzierung der Forschungen an der Universität zum Beispiel nicht offengelegt wird und in Wirklichkeit die Universitäten verwendet werden für Forschungsdinge, durch die Geld hereinkommt, die aber nach Regeln durchgeführt und publiziert werden, die nicht die traditionellen Formen des freien Austauschs sind. Und das ist, da bin ich jetzt durch Ihr Beispiel auch sozusagen geradewegs dorthin, wo ich hin möchte in der Vorlesung, nämlich zu dem Thema, dass die Bedingungen, unter denen ein freier Forschungsaustausch stattfindet, zunehmend durch Schwierigkeiten im zum Beispiel monetären Bereich, wesentlicherweise im Bereich von, natürlich geht es da um Geld überall, beeinträchtigt werden und sich die Frage stellt, wie reagiert man darauf? Das erklärt das ein bisschen, warum das hier ist. Sie haben mich gefragt. Ich habe das zweite ausgelassen. Es sind zwei Seiten. Auf der Seite 2 gibt es ein Arrangement um 777 Euro. Für
so wenigstens nicht bis Stipendien beziehen. Ne? Also ich meine, so mal etwas.
Gut.
Assistenten können sich sowas wie doch kommen lassen.
Nein, ihr nicht. Gut, ich gehe den einen nächsten Schritt. Zu den beiden Fotos sage ich vielleicht nochmal kurz was. Wie ich das erste Mal eingetaucht bin in dieses Bildungsproblem, das war zum Zeitpunkt von Unibrand, von der Unibrand-Geschichte. Und da hatte ich einen einigermaßen kontroversen, zumindest am Ende kontroversen Beitrag in der Ringvorlesung Einführung in die Philosophie gehalten, wo ich auch ein bisschen was über den Bildungsbegriff allgemein gesagt habe, was dann auch in der Vorlesung in früheren Semestern da ist. Und wo ich sozusagen hinausgelaufen bin, war mir noch nicht so klar, wie kontrovers das ist und was man da eigentlich alles berücksichtigen muss, wo ich provokanterweise gesagt habe, Bildung ist sowas wie ein Seegrundstück. Das kann man sich nicht, wenn man viel Geld hat, kann man sich ein bisschen was kaufen, aber in Wirklichkeit muss man es erben. Ja? Es gibt zu wenig Seegrundstücke. In den Bereich der Bildung gehört, dass man eine erfolgreiche Persönlichkeitsbildung unter optimalen Bedingungen hinter sich gebracht hat. Und alles das, was ich bisher gesagt habe, weist darauf hin, dass diese erfolgreiche Persönlichkeitsbildung unter den passenden Bedingungen nicht etwas ist, was man sich sozusagen kaufen kann. Und um diese provokante Geschichte sozusagen ein bisschen abzufedern oder in einen Kontur zu stellen, waren diese beiden Bilder da und die Form der Gegenüberstellung. Wozu man ein Recht hat in einem modernen Staat, ist eine nicht gesundheitsschädigende, ausreichende Wohnung. Also, dass Menschen nicht in der U-Bahn und nicht in Notunterkünften übernachten müssen, sondern so gut es irgend geht, eine Wohnsituation, in der sie sich zurechtfinden und produktiv werden können, das kann man sagen, gehört zu elementaren Rechten, die man einklagen konnte, einklagen kann auf der bekannten, sozusagen auf der Ebene. Was man nicht sagen kann, ist, ich will ein Seegrundstück. Das ist nicht von der Art, man kann es natürlich sagen, aber die Qualität von dem, was sich mit einem Seegrundstück oder mit so einem schönen parkartigen kleinen Haus verbindet, das funktioniert anders, das lässt sich sozusagen nicht einklagen und lässt sich nicht auf derselben Ebene verhandeln. Das war dabei die Idee. Wenn Sie das interessiert, können Sie es weiterlesen. Ich werde, und das passt jetzt, glaube ich, besser, gerade auch in Anlehnung an das, was Sie jetzt gesagt haben, mal ein bisschen was zur Gegenwartssituation sagen und jetzt auch wirklich zum Forschungszugang. Erinnern sich, der Grund, warum ich da in die Bildungsschiene gekommen bin, war der, dass ich gesagt habe, es hat früher eine allgemeine Bildungsinstitution, Universität gegeben, in die man eingetreten ist mit Beginn des ersten Semesters. Das ändert sich ein wenig durch die Early Stage Researchers und durch das problematische Bachelorstudium, das man sozusagen da jetzt eingerichtet hat und vorausgeschaltet hat. Die Early Stage Research, und darum habe ich etwas über die Bildung gesagt, in dem das noch so drinnen war. Wir sind jetzt bei den Early Stage Researchers und bei der Forschung ganz allgemein wieder zurück. Und ich habe Ihnen zwei Artikel, die alle beide ausgesprochen aktuell sind. Also das hat jetzt nichts mehr mit Antike zu tun, sondern die sind alle aus den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich. August, das ist von August und dieser Artikel, The Inevitability of Open Access, ist im September geschrieben. Also da habe ich jetzt extra darauf Wert gelegt, Ihnen das Neueste in der Hinsicht vorzulegen. Und diese beiden Artikel beschäftigen sich nun genau mit der Finanzsituation in einem bedrängten Forschungsbereich. Der erste, der im Guardian erschienen ist, die Gutsherren der Forschung, der Wissenschaft, gehen wir gleich darauf ein. Und der zweite sagt etwas über die Chancen der Gegenbewegung gegen die Gutsherren, deren Schwierigkeiten wir dann also gleich sehen werden. Gut, soweit, ganz nach unten komme ich heute eh nicht mehr. Das ist der Herr Monbiot und er beginnt seinen Beitrag, das ist auf seinem Blog sozusagen mit der sehr einprägsamen rhetorischen Frage: Wie konnte denn es geschehen, dass die akademischen Verlage diese feudalen Mächte errungen haben? Wer sind, auch der erste Absatz ist so richtig eingängig und entsprechend Hellraiser, um es mal so zu sagen. Who are the most ruthless capitalists in the Western world? Whose monopolistic practices make Walmart look like a corner shop and Robert Murdoch look like a socialist? You won't guess the answer in a month of Sundays. While there are plenty of candidates, my vote goes not to the banks, the oil companies or the health insurers, but, wait for it, to academic publishers. Theirs might sound like a fusty and insignificant sector. It is anything but. Of all corporate scams, the records they run is the most urgently in need of referral to the competition authorities. Was in diesem Artikel kommt, ist jetzt der die Abrechnung, also ganz einfach die Aufzählung und Abrechnung mit der Preispolitik, insbesondere der zwei großen bestimmenden Verlage weltweit, Elsevier und Springer. Und er vergleicht es hier mal mit der Times and Sunday Times von Murdoch, der verlangt ein Pfund für 24 Stunden Access to the Times and Sunday Times. Die Times haben ein Zahlmodell eingeführt in den Vereinigten Königreichen. Reading a single article published by one of Elsevier's journals will cost you $31.5. Springer charges 34, also 35, Wiley Blackwell's 42. Read 10 and you pay 10 times. And the journal retained perpetual copyright. You want to read a letter printed in 1981? That will be 31.5. Das heißt, die Situation, und man muss jetzt dazu sagen, worum handelt es sich da? Das handelt sich nicht um Philosophie-Publikationen, sondern es geht schon um den Forschungszugang allgemein. Also massiv viele von diesen Journals sind medizinische Journals, biologische Journals, ökonomische Journals.
Das Problem, das in dem Vergleich den Times eigentlich nicht schlecht wird, das Ding ist ja der Autor, der Journalist, und der Times wird bezahlt von den Times. Der nimmt der Forscher und nicht von der Seite bezahlt.
Absolut.
Die Steuergelder zum Beispiel.
Absolut. Absolut. Das sagt er hier, er sagt genau das. Murdoch pays his journalists and editors and his companies generate much of the content they use. Das ist genau der Punkt, den Sie sagen. Denn eine Pfund, das man da zahlt, dient dazu, den Leuten, die das geschrieben haben, tatsächlich das Geld zu geben. Die Besonderheit im akademischen Bereich ist die, dass die Verlage allen ihren Content von den Universitäten kriegen, die vom Staat bezahlt werden, weitgehend, um Wissen zu erzeugen, welches Wissen in Zeitschriftenartikeln niedergelegt wird und dann verpackt wird in einer Art und Weise, dass die Staatsbeamten oder die Staatsangestellten in den Universitäten und die Studierenden erst wieder zahlen müssen, den Verlagen zahlen müssen, dafür, dass die Verlage das publizieren, was sie gratis kriegen aufgrund der Finanzierung der Forschungstätigkeit durch den Staat. Also das ist der Kreislauf, den Sie auch ansprechen. Die Profitrate hat er hier entsprechend dokumentiert. In the past financial year, Elsevier's operating profit margin was 36%. Springer and Wiley, who have bought up many of their competitors, now publish 42% of journal articles. Das heißt, es ist eine ausgesprochen oligopole Situation. Und in dieser oligopolen Situation profitieren die Verlage von einer ganz besonderen Konstellation, nämlich der, dass sie dass es ihnen sozusagen gelungen ist, den Inhalt, den besonders respektablen Inhalt, die qualitativ hochstehenden Beiträge in ihre kostenpflichtigen Zeitungen, Zeitschriften reinzunehmen. Und das wiederum ist das Ergebnis einer besonderen Verkettung. Auf diese Verkettung kommt dann der David Lewis noch extra zu sprechen. Ich nehme das mal voraus. Man kann es so sagen, vom wirtschaftlichen, wenn ich es jetzt einmal ganz beinhart ökonomisch betrachte, es gibt hier zwei verschiedene Märkte im Zusammenhang mit Forschungsresultaten. Der erste Markt für Forschungsresultate ist Geld zu bekommen für die Publikation für Forschungsresultate, also für Buchverkauf, für Journalsverkauf und sowas ähnliches. Das ist sozusagen die handgreifliche Geschichte. Der zweite Punkt ist der, dass es einen Markt um Reputation gibt. Ich habe die Frage der Reputation im Zusammenhang mit der Fassade der Uni und mit solchen unveräußerlichen Werten, Schönbrunn und so genannt. Schönbrunn ist unbezahlbar oder die Universitätsfassade ist irgendwie unbezahlbar, aber sie hat einen Einfluss. Man kann das verwenden auf dem Markt. Im akademischen Bereich ist es nun so, dass der wichtigere Grund, eigentlich der Grund, warum der erste Markt, der Geldmarkt für Journale funktioniert, der wichtigere Grund ist der, dass man, wenn man schon bereit sein muss, Geld zu investieren für so ein Journal, dann möchte man dort auch das Beste drin haben. Man möchte um diese Preise möchte man die besten Resultate haben. Was sind die besten Resultate? Und da sind wir jetzt an der Stelle, an der wir schon sozusagen immer wieder mal waren. Die besten Resultate sind natürlich nicht die teuersten Resultate, das ist ganz klar. Die besten Resultate in der Wissenschaft sind die Resultate, die von den meisten Wissenschaftstreibenden akzeptiert werden, aufgegriffen werden, wie immer man. Es ist ein bisschen schwierig, nach welchen Kriterium man hier die größte Reputation benennt. Wie immer ist es aber so, dass, wie dem auch immer sei, nämlich ist es so, dass der Kampf darum, als einer besonders berühmter, einflussreicher, wichtiger Wissenschaftstreibender zu gelten, der Kampf läuft nicht über das, wie viel kosten deine Bücher, sondern der läuft darüber, wie viele Leute kennen dich und wie viele Leute reden gut von dir und wie viele Leute beziehen sich auf dich. Und was jetzt passiert ist, und das ist die Situation, die zu dieser Gutsherren-Attitüde führt, was passiert ist, ist, dass die Verlage mit ihren Pay-Journals, also mit den kostenpflichtigen Zeitschriften, die sie zu Tausenden herausgeben, eingefangen haben, die Struktur des Renommees der wissenschaftlichen Voraussetzungen. Also die Leute, die dort schreiben, haben das höchste Standing und können dann darum legitimieren, warum die Journals so viel kosten. So etwas in der Logik war da drinnen. Und da es gelungen ist, diesen großen Verlagen im naturwissenschaftlichen Bereich, muss man dazu sagen, in der Philosophie stimmt das zum Beispiel nicht, aber ich sehe es jetzt mal im Allgemeinen, da es gelungen ist, diese Sachen alle aufzukaufen, sodass es keine Alternative gibt, als dort zu publizieren, sind die Verlage nach geschäftlichen Überlegungen natürlich frei dazu, ihre Preise zu heben und verschiedene Arrangements zu treffen, die ihren Profit steigern. Also zum Beispiel ein beliebtes Mittel, um Profit zu steigern. Das gibt es in den Verlagen, das werden Sie überall mal finden. Take two oder take three, sozusagen zusammen, wenn man drei nimmt oder wenn man 30 nimmt, kommt es günstiger, mit dem kleinen Zusatz, dass von den 30, die man nimmt, natürlich nur zwei die sind, die du eigentlich haben willst. Die anderen wirst du gar nicht haben, die sind nicht so gut, aber die musst du trotzdem zahlen, damit du die zwei halbwegs günstiger kriegst. Also solche Strategien liegen auf der Hand in dem Moment, in dem der Markt um Zeitschriften, die Nummern, also die Zahlen können sich an der Stelle ansehen, die lese ich Ihnen da jetzt nicht vor. Es ist ausgesprochen gut dokumentiert, der Beitrag. Also solange das so ist, geraten die Konsumentinnen, sprich also vor allem die Bibliotheken, immer mehr in eine schwierige Situation, weil sie sich ganz einfach die Zeitschriften nicht mehr leisten können. Es kommt dann, es ist ein kleiner Nebenaspekt, auf den ich jetzt nur kurz hinweise, es gibt eben durch die digitale Revolution auch Entwicklungen, die man überhaupt nicht vorausgesehen hat. Wenn du gesetzt eine sehr teure Zeitschrift hattest in früherer Zeit und diese dann nicht leisten kannst mehr und sie abbestellst, dann hast du wenigstens die Jahrgänge der Zeitschrift, bevor du sie abbestellt hast und kannst sie zur Verfügung stellen. In den neuen Modellen gilt das auch nicht mehr, weil du hast einen Jahreszugang zu den Zeitschriften und in diesem Jahr hast du sie sozusagen verfügbar, und wenn du dann den Zugang nicht mehr verlängert, dann hast du gar keinen Zugang mehr zu den Archivbeständen auch. Also solche Probleme treten auf. Ich glaube, ich habe das jetzt drastisch und dramatisch genug geschildert, um den Rettungsengel auch entsprechend attraktiv erscheinen zu lassen, und das ist natürlich Open Access. Das ist eine Bewegung, die unter anderem als Gegenbewegung gegen diese Form von Diktat auftritt und die jetzt sagt, diese businessorientierte Einschränkung des Forschungsbetriebes können wir, wollen wir, brauchen wir uns nicht bieten zu lassen, und wir machen etwas dagegen. Jetzt auf die allgemeine Art und Weise, vor 10 Jahren oder so, wo das auch tatsächlich noch so war, was kann man da dagegen machen? Naja, man stellt halt seinen Artikel am Web zur Verfügung. Das haben viele gemacht, manche nicht. Das hängt sozusagen sehr davon ab, wie aufgeschlossen man an der Stelle ist. Aber das ist erstens mal, das mehreres dazu zu sagen. Erstens mal ist es juridisch nicht ganz klar, ob das überhaupt erlaubt ist, weil die bestehenden Copyright-Regelungen natürlich auf eine sehr vielschichtige und undeutliche Art und Weise, die oft untersagen, das Publizieren der eigenen Artikel in einem freien Sinn. Ich verkaufe sozusagen meinen Artikel an den Verlag und habe gar nicht mehr das Recht, ihn dann offen zur Verfügung, frei zur Verfügung zu stellen. Das ist eine der Schwierigkeiten, die dabei passiert ist. Die zweite Schwierigkeit, die dabei passiert ist, ist, dass, wenn es gesetzt den Fall meinethalben 500 Leute gibt, Philosophinnen und Philosophen auf der Welt, die die richtige Einstellung dazu haben und die sagen, okay, das ist uns doch egal, wir stellen das zur Verfügung. Wie finde ich denn die 500 Philosophinnen und Philosophen, die irgendwo auf irgendeiner Webseite publizieren? Sozusagen die Standardsuchen, die Zugänglichkeit von sowas ist sehr, sehr beschränkt und nicht gut praktikabel. Kurzum, was ich sagen will, ist, es ist in dieser Situation festzustellen, die letzten 10 Jahre eine zunehmende Konsolidierung, Organisation und sozusagen Präsentation und auch Unterstützung einer Open Access Bewegung, die jetzt sagt, es reicht nicht, dass man die Artikel überall in der Welt herumflattern lässt. Wir brauchen Infrastruktur. Diese Infrastruktur muss juridisch sein, ideologisch sein, also sozusagen kommerziell machbar sein. Wir brauchen eine, und informatisch natürlich ausdefiniert sein. Und auf der Basis dieser Infrastruktur können wir eine andere Zugangsweise zu diesen Themen in die Wege leiten. Und das wird also einer der Punkte sein, um die es mir in der Vorlesung geht. Und jetzt noch etwas von der sozusagen zur Technik zu sagen, das braucht nicht nur guten Willen und viel Engagement, sondern das braucht auch ganz einfach Internettechnologie. Da reicht nicht, es gibt mittlerweile Google Scholar, aber an der Stelle ist es auch relativ deutlich, dass ein kommerzielles Unternehmen sich einer Wissenslandschaft angenommen hat, Google Books, Google Scholar, wie immer man dazu steht. Das eine ist sicher, dass das ein Firmenunternehmen ist und dass das, worum es geht, wenn man es nimmt aus der traditionellen Sicht der Universitätslehrerinnen und Produktion, dass es darum geht, Verhältnisse am Web zu schaffen, die vergleichbar sind dem, was wir gehabt haben, bevor das alles noch auf uns reingebrochen ist, nämlich nostalgisch gesagt jetzt, du gehst in die Bibliothek, ein kleines Feld, du kannst dir alle Zeitschriften leisten, du gehst in die Bibliothek, der Staat zahlt für dich, dass die 50 relevanten philosophischen Zeitschriften alle vorhanden sind, du setzt dich rein, du tauchst hinein in das Universum der Gelehrsamkeit, darum heißt es da Gelehrsamkeit, und bist an der Stelle sozusagen connected mit dem Stand der Forschung in der jeweiligen Disziplin. Diese idyllische Situation, die eben durch mehrfache Entwicklungen aufgebrochen ist, die ich ein bisschen versucht habe zu beschreiben, eine solche Situation wiederherzustellen unter dem Einflussbereich der akademischen Tradition, das ist etwas, was in der Open Access Bewegung einen wesentlichen Faktor ausmacht. Vergessen Sie nicht auf die Diskussionsseite.